Und das ist was für mich, wenn es um diese Thematik Superspikes geht, manchmal so ein bisschen zu sehr unter den Tisch gekehrt wird. Das hört sich immer alles nur so toll an und als würden diese Dinger halt quasi mehr oder weniger von alleine laufen. Das tun sie aber halt definitiv nicht. Man muss lernen, solche Spikes anständig zu laufen und halt auch für sich nutzen zu können.
Willkommen zum zweiten Teil von Gina Lückenkempers in meiner Reihe Schnell nach Paris. Heute geht es um ihr aktuelles Training, bei dem sie auch mit Rebecca Hase trainieren kann, um Supersneakers und Superspikes, um die Nervosität vor ihrer theoretischen Führerscheinprüfung und natürlich geht es auch um eure Fragen an Gina.
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Gina.
Hallo.
Ja, es freut mich, dass du in Teil 2 unserer gemeinsamen Serie Schnell nach Paris auch wieder am Start bist. Beim letzten Mal warst du noch in Deutschland, beziehungsweise bist gerade in Deutschland angekommen. Jetzt bist du seit einigen Tagen oder ich glaube schon wieder ein bisschen über eine Woche.
Wochen. Ich bin jetzt seit einem Monat schon wieder hier.
Nein.
Doch, ich bin relativ bald nach dieser letzten Aufnahme tatsächlich rübergegangen. Also ich bin schon fast einen Monat wieder hier, ja.
Es ist auch immer wieder erschreckend, wie schnell die Zeit tatsächlich vergeht. Also Dann plötzlich ist ja schon wieder, naja gut, wir haben ja auch schon fast Mitte April. Okay, das ist echt abgefahren. Nee. In der Zwischenzeit haben wir aber natürlich auch das ein oder andere Mal so ein wenig geschrieben. Ich habe ein bisschen was bei Instagram gepostet, du auch. Und bei mir war ein Reel aus einem alten Trainingsvideo. Da habe ich mal eine gemeinsame Trainingseinheit bei der Trainingsgruppe von Sven Bogel gemeinsam mit Alisa Schmidt versucht zu bewältigen. Das waren, glaube ich, damals 4 oder 5 mal 200 Meter Sprints und danach noch 3 mal 100 Meter. Und ich habe mir im ersten Lauf nach 50 Metern schon gedacht, oh Gott, auf was hast du dich hier eingelassen? Und das sieht man auch so ein bisschen in dem Reel. Aber ich habe doch viel Zuspruch dafür bekommen und auch, dass mal wieder solche Videos geben soll. Und unter anderem hast du auch gesagt, komm doch mal vorbei in der Trainingseinheit. Und ich muss sagen, das hat mich wirklich motiviert, auch mal wieder schnellere Tempoläufe zu machen, weil das müssen wir vor oder nach den Olympischen Spielen vielleicht mal hinbekommen, dass wir vielleicht nicht eine ganz so anstrengende Einheit gemacht haben.
Da muss man definieren, was ist eine nicht ganz so anstrengende Einheit. Das liegt immer im Auge des Betrachters.
Ja. Also diese ominösen Bergsprints, die ihr in Clermont samstags macht, müsste es jetzt nicht unbedingt sein. Aber ich hätte ja noch ein bisschen Zeit.
Okay. Also momentan hättest du auch relativ viel Glück, weil sowas steht bei uns zu diesem Zeitpunkt der Saison halt schon nicht mehr auf Programm. Wir steigen nämlich jetzt am Wochenende, am Samstag, in die Saison ein. Ich habe gerade eben mal kurz die Startliste fürs Wochenende gesehen und das könnte halt direkt schon sofort so ein Olympia-Halbfinale sein über 100 Meter, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Also es geht hier direkt zur Sache. Aber generell, tatsächlich, gestern hatte ich eine Trainingseinheit mit der Becky Hase und das wäre so schön gewesen, wenn du da mitgerannt wärst, weil es war verdammt schnell und das hätte das Ganze meine Regeneration gesetzt.
Was habt ihr gemacht? Was stand auf dem Plan in der Einheit? Ich habe es im Reel kurz gesehen.
Ja, genau. Also wir hatten gestern Tempoläufe und wir sind gestern gelaufen 150, 100 und dann nochmal 200er in Turnschuhen hinten drauf. Und das Highlight ist halt, Becky ist zwar meine beste Freundin, aber wir sind einfach die perfekten Trainingspartner füreinander, weil wenn wir zusammen auf die Bahn gehen, dann ist es immer so, als wenn dieses letzte Stück Pizza am Ziel liegt und jede will es und keiner will teilen. Und dementsprechend eskaliert das immer in solchen Einheiten und wir sind auch gestern deutlich unter der Zeitvorgabe geblieben, die wir eigentlich hatten für alle Läufe, weil es dann halt einfach so ist, dann will man sich halt auch nicht die Böse geben, ne? Weil ich bin mit Becky am Abend vorher noch zusammen mit meinem Dackelchen hier spazieren gegangen. Und wir gehen so spazieren und sie so, ich bin ein bisschen aufgeregt wegen morgen. Ich sage, ach, da brauchst du nicht aufgeregt sein. Sie so, ja, aber ich laufe ja jetzt aktuell die ganze Zeit nur, sie ist ja nur in der Halle gelaufen in Chemnitz, nur auf der Hallenrundbahn. Und es ist dann halt schon noch mal wieder was anderes, wenn du dann mal wieder draußen auf so einer Bahn stehen kannst und auf einmal einen schönen weiten Kurvenradius hast für einen 180er, halt auch nicht durch über eine Kurve laufen musst, sondern halt nur eine schöne große Kurve halt hast, ne? Und das war dann ganz witzig und ich sage, ach Quatsch, und das wird der 180er, den, also ich habe jetzt so versucht zu erklären, wie wir es laufen müssen und habe gesagt, den 180er müssen wir einfach nur ordentlich anschieben und dann wird halt ein bisschen Ballett gemacht, aber das kriegen wir doch, das Turnen wird dann bis ins Ziel, das ist dann kein Problem, da kommt es wirklich primär darauf an, wie man das ganze Ding halt vorne anschiebt. Und der 150er war dann aber von der Zeit her eigentlich auch schon wieder eine ganze Ecke entspannter. Ja, und dann sind wir den 180er gelaufen und wie das dann halt so ist, wir kamen aus der Kurve raus und die Hasenfrau war so ziemlich neben mir und in meinem Kopf habe ich mir nur gedacht, nee, tot nicht. Das ist so doof, das ist so hohl, weil wir haben uns damit beide dann halt direkt wieder so hochgepeitscht und sind, also Trainings-PB gelaufen, sind richtig krass gerannt und dann hatten wir 12 Minuten Pause, dann ging es an den 150er und vor dem 150er, wir watscheln da so zusammen über den Track ein bisschen, um gegen das Laktat direkt so ein bisschen anzukommen und anzukämpfen. Sie guckt mich noch an und sagt, ja, der 150er ist jetzt aber langsamer als der 180er. Ich sage, ja, der 150er ist eine ganze Ecke langsamer, den müssen wir vorne bei Weitem nicht so anschieben. Und bei den 150er, den kann ich pacen, weil das ist eine Zeit, das kann ich pacen, das ist kein Problem. Ich bin hier auf der Außenbahn gelaufen, ich hatte Bahn 4, Becky ist dann 3 gelaufen und ich sage, ne, ich regel das für uns, ich pace uns den, dass wir den nicht auch noch überpacen, so wie wir schon den 180er gerannt haben. Was soll ich dann sagen? Frau Hase reagiert kurz vorm Schuss, hat also einen minimalen Frühstart gehabt, aber halt wirklich nur einen Hauch. Also gerade im Training, da zieht man dann halt durch, weil das bringt dann auch nichts, dann nochmal wieder stehen zu bleiben. Ja. Damit versaust du dir das Ding, ne? Ja, und Frau Lückenkämper macht's, wie sie es dann gerne macht und rennt halt los, nachdem der Schuss verhallt ist. Bedeutet, Hasilein war halt einfach schon neben mir, als ich mich in Bewegung gesetzt habe. Und die ist voll losgeknattert und da losgeschossen. Und ich weiß nur, wie ich mir gedacht habe, oh, fuck. Das hieß ja dann einfach auch nur für mich, ich muss da mitlaufen. Also ich gebe mir da dann nicht die Blöße und laufe dann halt die Pace, die vorgegeben ist, wenn Frau Hase da direkt wieder Ballett macht. Ne? Also bin ich da direkt wieder hinterhergetourt. Und dann sind wir den auch schon wieder zu schnell gerannt. Und den 100er sind wir beide dann da, also wenn wir entweder ganz oder gar nicht, ne, jetzt sind wir die 2er schon so schnell gerannt, also sind wir den 100er, den wir in Spikes noch drauf hatten, auch nochmal mit derselben Pace da durch die Gegend geschmettert. Und ja, wir haben es beide gemerkt im Nachgang. Also wir haben beide Kopfschmerzen bekommen vom Schnellrennen. Ich sag einfach nur so, es war sehr, 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 sehr schnell, weil wir hatten auch noch Rückenwind dabei. Also es ging ab. Es ging richtig ab.
Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man am Tag vor so einer Einheit ein bisschen nervös ist. Da kommt Wettkampffeeling auf. Und gerade auch, wenn du das so beschrieben hast, sie war bisher nur in der Halle. Also da geht's einfach ab.
Da geht's einfach ab. Und man muss halt auch sagen, ne, es ist natürlich auch noch mal was anderes für eine Becky, jetzt auf einmal in meiner Trainingsgruppe mitzulaufen, wo dann halt auch Noah Leitz sich das natürlich ganz genau anschaut, was du denn da so auf der Bahn veranstaltest.
Ja.
Sorry, aber da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Wenn so ein Weltmeister dir da zuschaut und da auch genau hinschaut, was du da veranstaltest, da rennst du auch nochmal anders und da kannst du auf einmal Kräfte mobilisieren. Und wie gesagt, wenn wir beide zusammen auf der Bahn stehen, dann eskaliert das eh mal. Ich habe jetzt schon direkt gesagt, boah, ich war ein bisschen überrascht, dass wir von Lance keinen Anschiss bekommen haben für das, was wir veranstaltet haben, weil eigentlich mag er das gar nicht, wenn wir schneller rennen als Pace. Dadurch, dass wir es aber die komplette Einheit durchgehalten haben, war es für ihn okay. Aber ich glaube, wenn wir nochmal wieder eine Einheit haben, wo er will, dass wir Pace laufen, lässt er uns nicht nochmal wieder zusammenlaufen, dann werden wir separiert.
Aber das ist ja tatsächlich so ein Punkt, über den wir auch in der letzten Folge gesprochen hatten, dass du dir eine Trainingspartnerin gerne wieder gewünscht hättest. Und jetzt ist ja Rebecca, auch eher nicht nur Rebecca in Clermont. Wie lange wird sie denn bei euch mit in der Trainingsgruppe oder im Prinzip die komplette deutsche Nationalmannschaft bei euch da zu Gast sein?
Genau, also das deutsche Team an sich ist zu Gast bis Ende des Monats, weil es dann ja für uns gemeinsam auf die Bahamas geht für die World Relays. Wir haben da ja unsere Olympia-Qualifikation mit der Staffel. Wir haben jetzt auch davor dann hier nochmal 2 Staffeltrainings angesetzt, aber prinzipiell ist das Ganze trotzdem getrennt. Also die Deutschen trainieren nach meiner Trainingsgruppe und kommen erst auf den Track, wenn wir so mitten in unserem Hauptworkout-Teil sind, weil dann fangen die halt so langsam an mit ihrem Warm-up und dann kann man sich immer noch ganz gut aus dem Weg gehen, dass jeder so halt sein Training dann da halt in Ruhe machen kann und dass das Ganze halt funktioniert. Und Becky ist tatsächlich die Einzige, die bei uns komplett mittrainiert aktuell, was wahrscheinlich Teraskovic auch noch ein paar Einheiten bei uns mitmachen. Der hatte sich schon mit Lance in Verbindung gesetzt. Also Lance ist generell für sowas ja eigentlich immer auch relativ offen. Das ist dann kein großes Thema. Und Becky trainiert tatsächlich Also zumindest so ist jetzt aktuell der Plan, den kompletten Monat jetzt hier bei uns mit. Und somit habe ich eigentlich für diesen kompletten Monat halt jetzt momentan eine Trainingspartnerin mit dabei. Da bin ich natürlich mega glücklich und dankbar, dass das halt so ist, dass ich nicht mehr die ganze Zeit alles alleine laufen muss. Und vor allem, weil es mit Becky einfach eine Trainingspartnerin ist, mit der ich auf Augenhöhe bin. Das ist einfach perfekt. Und vor allem dadurch, dass wir uns da halt auch ja wahnsinnig ergänzen können in gewissen Bereichen, das ist wirklich einfach super. Und wir können uns beide gegenseitig einfach hervorragend anspornen und uns motivieren und uns dann nochmal anpeitschen. Und gerade auch in solchen Einheiten wie das gestern halt einfach uns gegenseitig unterstützen, dass wir übereinander hinauswachsen können und Dinge leisten können, was wir halt in den vergangenen Jahren teilweise nicht konnten. Ne? Also das ist momentan für mich wirklich perfekt. Also besser können es gerade trainingstechnisch da an der Stelle nicht laufen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, ihr seid ja nicht nur leistungstechnisch ungefähr auf einem Niveau, ihr versteht euch ja auch sehr, sehr gut. Und dass das ganze Training oder das ganze Trainingsgefüge auch nochmal ein Stück weit nach vorne bringt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also klar, manchmal muss man die Pace einhalten, aber auch gerade in härteren Einheiten oder so, oder wenn es dann doch nochmal gilt, sich so ein bisschen zu pushen, wenn man da eine Seelenverwandte hat, die mit einem auf der Bahn steht, dann ist sowas einfach viel einfacher umzusetzen, als wenn man das quasi dann alleine macht.
Ja, definitiv. Und das Schöne ist, ich habe auch wieder jemanden, mit dem ich zwischendrin Deutsch reden kann. Das ist auch mal wieder nett. Auch im Training, auch wenn die anderen sich dann beschweren, weil sie es nicht verstehen.
Du hattest ja gesagt, das ein oder andere Wort auf Deutsch ist ja schon so ein bisschen eingepflegt in die Trainingsgruppe.
Ja, das ein oder andere ist eingepflegt, aber nicht so viel, dass sie einer Konversation folgen könnten. Erst recht nicht, wenn Becky und ich miteinander reden. Dann ist das Ende im Gelände.
Aber was gibt's denn sonst so Neues bei dir aus der Trainingsgruppe von deinen anderen Trainingspartnerinnen und Trainingspartnern?
Also großartig, was Neues gibt's eigentlich gar nicht. Da sind alle momentan echt krass am Trainieren. Während Becky und ich da gestern über die Bahn geflogen sind, sind alle anderen bei uns aus der Trainingsgruppe auch. Also Dream ist vor allem gestern einen unfassbar krassen untergebrochenen 400er gelaufen. Er hatte 250 und 150 mit einer Minute Pause. Aber man muss halt auch fairerweise dazu sagen, also Lance hat es heute auch nochmal im Meeting gesagt, da ist Dream direkt aufgestanden und hat Applaus von der ganzen Gruppe bekommen, hat dann seine Dankesrede gehalten und hat sich bei uns allen bedankt. Aber Lance hat ihn direkt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und hat gesagt, ja, das war zwar der krasseste Broken Forehand, den er je gesehen hat, aber Dream wurde nach dem 250er auch direkt sofort mit dem Golfkart wieder auf die andere Seite rübergefahren, damit er den 150er mit Rückenwind laufen kann.
Ah, okay.
Das muss man an der Stelle dann schon berücksichtigen, weil gestern hatten wir echt gut Wind. Aber insgesamt, die Trainingsgruppe macht sich momentan saumäßig gut. Es laufen alle wirklich starke Zeiten. Also macht wirklich Bock auf mehr. Und der Großteil von uns, also die aktuell wirklich richtig fit sind, steigen halt dann jetzt am Wochenende in Gainesville beim Tom Jones Memorial in die Saison ein. Das heißt, wir haben zwei Athleten, die über 200 Meter einsteigen. Wir haben ein paar Athleten, die über 100 Meter einsteigen. Es sind jetzt auch nicht alle, die bei uns jetzt dieses Wochenende ihre Saison eröffnen. Liegt aber auch einfach mit daran, weil wir so ein paar Athleten hatten, die halt vor Ewigkeiten eine Verletzung hatten und jetzt gerade erst richtig in den Tritt kommen. Die brauchen einfach noch ein paar Wochen. Wir hatten zum Beispiel einen mit dabei, der hatte im Winter ein gebrochenes Schienbein. Der ist natürlich noch nicht wieder da, wo er sein sollte. Aber es sind alle wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg, entwickeln sich sehr gut und freuen uns schon alle darauf, dass wir jetzt am Wochenende diesen Wettkampf haben. Vor allem haben wir uns alle sehr gefreut, als wir die Startlisten heute gesehen haben, weil es sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die Felder, egal was das für eine Strecke ist, ob das die 100, die 200 oder die 400 Meter, die da angeboten werden, es wird extrem. Es wird wirklich extrem, aber es wird richtig cool.
Wer ist bei dir so mit im 100-Meter-Sprint im Feld?
Imani Lansikort ist die einzig andere Europäerin, die mit dabei ist. Deswegen ist die mir hängen geblieben. Ich musste gleich nochmal nachgucken. Aber alles, was irgendwie schnell rennen kann. Abby Steiner steigt wieder ein. Von den Amis sind tatsächlich einige aus dem Frauensprint einfach da, weil die, glaube ich, auch noch eine Staffel laufen. Dann sind einige Jamaikanerinnen auch noch mit am Start. Also es wird ordentlich. Also ich muss tatsächlich selber nochmal in die Liste reingucken. Hab das jetzt gerade gar nicht so im Kopf. Hab nur gesehen, auch ja, okay, gut, das wird Sport, aber ist ja umso schöner dann am Ende, ne? Weil dafür gehen wir da ja auch hin. Wir wollen Wettkampf laufen. Ist natürlich für das erste Rennen des Jahres vielleicht ein bisschen krass, aber entweder ganz oder gar nicht. Also ich bin voller Vorfreude. Ich habe richtig, richtig Bock drauf, freue mich drauf.
Ich werde natürlich auch alles zum Meeting in die Shownotes der Folge packen. Wenn die online geht, wirst du schon gelaufen sein. Jetzt muss ich die richtige grammatikalische Form finden, kriege ich eh nicht hin. Auf jeden Fall, die Ergebnisse werden dann schon online sein. Aber wie sieht denn so jetzt deine unmittelbare Wettkampfvorbereitung aus? Du hast gesagt, ihr habt jetzt die Woche nochmal ein wirklich schnelles, hartes Programm gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt so ein bisschen da der Druck rausgenommen wird vor dem Wochenende.
Genau, also wir hatten jetzt gestern am Dienstag halt nochmal so eine richtig krasse Einheit. Das war aber auch die krasseste Einheit, die wir jetzt in dieser Woche hatten für die Athleten, die alle Wettkampf laufen mit diesen echt starken, schnellen Tempoläufen. Mittwochs ist bei uns dann eh immer so dieser aktive Erholungstag. Also heute war jetzt generell ruhig. Heute ging es nur darum, den Körper ein bisschen durchzubewegen, ein bisschen stabil zu machen. Aber heute war jetzt kein Harakiri irgendwo. Wir hatten kein krasses Gym oder irgendwie was. Und morgen am Donnerstag ist dann, also mein Rennen ist am Samstag. Das heißt, morgen habe ich nochmal Starts. Aber auch die sind schon nicht mehr, wo es darum geht, Starts mit 99% oder 100% da rauszuballern und völlig zu eskalieren, sondern da geht es einfach nur noch mal darauf, um auf ein paar Kleinigkeiten noch mal drauf zu achten, noch mal ein paar Kleinigkeiten zu arbeiten. Danach gibt's noch mal ein Gym, aber das ist jetzt nichts Wildes mehr. Und am Freitag haben wir dann unser Pre-Meet. Das heißt, da komme ich auf den Track, da mache ich mein Warm-up, da mache ich ein paar Steigerungen, ein paar Abläufe. Vielleicht noch mal setze ich mich dann noch mal im Block, mache noch mal einen Start. Und dann war's das. Also am Freitag auch tatsächlich dann kein Krafttraining mehr. Und am Samstag geht's dann zum Wettkampf. Also ist eine relativ ruhige Woche dann jetzt.
Wie lange seid ihr unterwegs? Wie weit ist da die Anreise?
Gainesville ist immer so ein bisschen, die Fahrt nach Gainesville ist wie Lotto spielen. Also das kann gut gehen, das kann halt auch echt lange dauern. Es kann sein, dass man es in anderthalb Stunden nach Gainesville schafft, bis ans Stadion. Es kann aber auch sein, dass man 3 Stunden braucht. Das ist echt immer so ein bisschen tricky. Also Lance bittet uns auch immer darum, mit Minimum 2 Stunden Fahrt zu rechnen und 2,5 Stunden vor der angegebene Wettkampfzeit da zu sein. Also ich werde wahrscheinlich sogar tendenziell eher mit 2,5 Stunden Fahrt rechnen, weil ich sitze ehrlicherweise lieber ein bisschen da vor Ort rum und spiele mir an die Füße, als dass ich am Ende da irgendwie den Stress ausatmen muss und alles irgendwie kurz auf knapp ist und ich da halt komplett gestresst bin. Das kann ich gar nicht haben.
Habt ihr da einen Mannschaftsbus für solche Wettkämpfe oder fährt jeder getrennt dann?
Da fährt jeder einzeln. Also wir haben da teilweise, dass wir gucken, dass wir irgendwie Fahrgemeinschaften machen. Mein Problem an der Stelle wird tendenziell eigentlich nur, dass wir Athleten haben, die halt auch schon am Freitag laufen und dann auch noch am Samstag laufen, beziehungsweise die Amis machen mit den Männern Freitag nochmal einmal Staffelwechsel, weil sie am Samstag Staffel laufen und somit fahren die halt dann schon am Freitag hoch und übernachten da vor Ort und sind dann halt schon weg. Das heißt, ich habe gar nicht so viele Möglichkeiten, beziehungsweise ich glaube, ich habe niemanden von den Athleten an sich, der sonst auch nur am Samstag halt hochfährt. Wollte aber noch mit unserem Assistenztrainer sprechen, ob der erst am Samstag hochfährt, dass ich vielleicht mit dem zusammen dann dahin fahren kann. Allerdings müsste der dann halt auch so lange da bleiben, bis mein Rennen durch ist. Und das muss ich mal noch abklären. Das wäre mir natürlich am liebsten, wenn ich das nicht selber fahren müsste vor dem Wettkampf. Aber schauen wir dann mal. Also das muss ich noch klären. Aber wir haben keinen Mannschaftsbus oder irgendwie sowas für solche Gelegenheiten.
Also es ist nicht so, dass Lance fährt und du mit Noah und den anderen hinten Doppelkopf spielen, bis ihr...
Leider nicht.
Dann bei den Wettkämpfen ankommen. Ja. Wir haben uns ja so ein bisschen über die Trainingseinheit am Dienstag unterhalten, dass es da wirklich schnell zur Sache ging, auch bei den anderen. Und das hat mich jetzt auch so ein bisschen an meine letzte Folge mit Sven Bogel erinnert. Er hat ja eine wirklich sehr, sehr große 400-Meter-Trainingsgruppe hier in Deutschland mit Christina Hering, Alisa Schmidt, Skadi Schier, also Jean-Paul Bredau. Und na, er hat auch so ein Stück weit über diese Teamdynamik gesprochen, dass wenn wir ein bestimmtes Leistungsniveau, gleiche Ziele, ähnliche Charaktere da zusammenkommen, dass da man sich auch innerhalb von so einer Trainingsgruppe, obwohl es ja eigentlich ein Einzelsportart ist, dann doch nochmal so pushen kann. Für mich hat sich das jetzt im Prinzip 1:1 bei euch auch so angehört wie in der Trainingsgruppe von Sven.
Ja, absolut. Also solange wie das einfach ein stimmiges Gruppengefüge ist, also unter den Athleten und da jetzt keiner irgendwie groß mit dabei ist, der querschießt, ist die Leichtathletik. Leichtathleten sind nicht unbedingt Einzelkämpfer und müssen nicht unbedingt immer nur die Hardcore-Einzelkämpfer sein. Ja, Leichtathleten können Einzelkämpfer, aber ich finde, da trennt sich dann doch auch nochmal wieder so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Leichtathleten sind auch Teamsport tatsächlich und zwar ist das im Training eigentlich so ziemlich immer der Fall und bei uns ist momentan von der Gruppendynamik her, von den Athleten, von den Charakteren, die wir hier haben, es ist unfassbar angenehm im Umgang und wie laut das wird bei so einer Einheit wie gestern auf dem Platz, weil angefeuert wird, weil da gejubelt wird und auch generell, ich sag mal, auch mit dem deutschen Team. Also ich bin jetzt heute zum Beispiel nochmal zum Track runtergefahren und habe mitbekommen, dass Lisa Meyer da jetzt gerade noch Tempoläufe macht. Und weil ich ehrlicherweise mich auf der einen Seite auch so ein bisschen vorm Einkaufen gehen drücken wollte, habe ich dann Lisas Tempoläufe noch angeschaut und habe Lisa dann da noch lautstark bei ihren Tempoläufen angefeuert. Also ja, man ist da mit manchen Athleten dann halt auch teilweise klar Konkurrenz. Aber auf der anderen Seite hat man ja gemeinsame Ziele. Und wenn man da gemeinsam für diese Ziele kämpfen kann, dann ist das schon eine echt coole Sache.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dann habe ich gestern bei Instagram auch eine kleine Umfrage gestartet, beziehungsweise einen kleinen Aufruf, mir doch bitte Fragen zuzuschicken für unsere Folge, die wir heute aufnehmen. Und da kamen unglaublich viele Fragen zusammen. Wenn ich die jetzt alle hier in den Raum werfen würde, dann wäre es wahrscheinlich eine 2- oder 3-Stunden-Folge. Und deswegen musste ich leider so ein bisschen vorsortieren und habe das so ein bisschen kategorisiert, weil manche Fragen haben sich auch so überschnitten. Und eine passt auch sehr, sehr gut zu deiner aktuellen Situation. Du hast es eben angesprochen, am Wochenende steigt ihr in die Olympiasaison 2024 ein. Du hast auch gesagt, es ist ein brutales Feld, was da zumindest jetzt schon mal auf der Meldeliste zu sehen ist. Und da ist natürlich so das Thema Aufregung und gerade auch Druck eine Sache, die viele brennend interessiert. Also wie gehst du insbesondere zum einen vor, ich sag mal so, dem ersten Wettkampf der Saison mit der vielleicht Nervosität um und dann vielleicht auch vor sehr, sehr großen Wettkämpfen, jetzt zum Beispiel so ein Europameisterschaftsfinale über die 100 Meter?
Also tatsächlich muss ich sagen, in Bezug auf dieses Wochenende empfinde ich selber gar keinen Druck, weil ich weiß, es ist das erste Rennen der Saison. Ich habe meinen letzten Wettkampf bei den Weltmeisterschaften in Budapest gemacht und bin seitdem keinen Wettkampf mehr gelaufen. Und ich finde immer so, das erste Rennen des Jahres, das kann gut gehen, das kann aber auch voll nach hinten losgehen, einfach weil man so lange keinen Wettkampf mehr gelaufen ist und weil man erstmal wieder so ein bisschen ein Stück weit in seine eigene persönliche Routine reinfinden muss. Ich stehe halt da und sage, ich weiß, ich habe extrem gut trainiert, ich bin fit, ich bin in Form. Es gibt keinen Grund für mich, eine langsame Zeit zu laufen. Das sagt auch mein Trainer, das kommuniziert mein Trainer auch so ganz klar an mich. Wenn es aber dennoch so sein sollte und ich laufe halt nicht das oder das, was ich am Ende laufe, stimmt halt nicht mit dem überein, den Zeiten, die ich im Training auf der Bahn gebracht habe, dann müssen wir uns halt fragen, okay, woran hat es gelegen? Dann ist es vielleicht wirklich einfach noch wieder die mangelnde Routine, weil man sich da halt einfach erst wieder reinfinden muss. Aber das ist alles völlig okay. Also gerade so dieser erste Wettkampf des Jahres, da bin ich wirklich, auch wenn da jetzt ein krasses Feld steht, ich bin voller Vorfreude, ich freue mich darauf, wieder ein Rennen zu laufen. Ich freue mich darauf, auch diese Athleten wiederzusehen. Da haben sich auch teilweise über die Jahre halt Freundschaften gebildet. Und von daher wird es auch einfach generell schön, einfach auf diese Athleten wieder zu treffen. Ich will einen guten Wettkampf machen, aber ich empfinde da überhaupt keinen Druck oder keinen Stress zu performen, weil ich weiß, dass ich aktuell ordentlich was drauf habe. Ich habe meinen Trainer aber bewusst nicht danach gefragt, was er glaubt, was ich für eine Zeit rennen kann, weil das würde mir dann, glaube ich, tatsächlich selber Druck machen oder das würde mich stressen. Aber ich weiß einfach, ich bin fit, ich bin in Form, ich habe gut trainiert, ich habe mich gut auf diesen Wettkampf jetzt bisher halt vorbereitet und es läuft dann halt am Ende, wie es läuft. Und wenn es dann halt in die Hose geht, dann ist es halt so, aber das ist ja auch kein Weltuntergang. Ne? Also wenn ein Wettkampf mal nicht so das absolute Highlight ist, davon geht die Welt dann Gott sei Dank auch nicht unter, sondern dann gibt es halt neue Gelegenheiten, dann gibt es neue Wettkämpfe. In meinem Fall gibt es dann zum Beispiel schon direkt die Woche drauf den nächsten Wettkampf bei uns auf der Anlage Clermont, wo ich dann quasi sofort die nächste Chance habe, das wieder besser zu machen. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ich hätte gerne für diesen ersten Wettkampf 2 Runden über die 100 Meter gehabt und es gibt nur eine Runde und es gibt nur diese eine Möglichkeit und der muss sitzen. Und das ist was, wo ich tatsächlich mit meinem ersten Wettkampf des Jahres immer so ein bisschen Probleme habe. Erfahrungsgemäß bleibe ich da immer gerne ein bisschen länger im Startblock sitzen. Schauen wir mal, wie das wird. Aber ich empfinde zumindest jetzt keinen wirklichen Druck wegen diesem Wettkampf. Es ist wirklich einfach hauptsächlich die Vorfreude, weil ich habe mich ja schließlich gut drauf vorbereitet. Bei Meisterschaften ist es halt nochmal wieder eine andere Nummer, ne? Am Ende ist es bei Meisterschaften, wer bei einer Meisterschaft steht, der steht nicht ohne Grund da. Das ist so für mich erstmal schon mal der erste Grundsatz. Das heißt, habe ich mich für eine Meisterschaft qualifiziert, ob das jetzt eine Landesmeisterschaft ist, ob das eine deutsche Meisterschaft ist, ob das eine Europameisterschaft ist, Weltmeisterschaft, Olympische Spiele, egal wie, um zu einer Meisterschaft zu kommen, muss man sich erstmal dafür qualifizieren und dann ist man nicht ohne Grund dabei. Man hat sich ja für diese Meisterschaft qualifiziert und das ist was ich extrem wichtig finde, was man immer mit im Hinterkopf behalten sollte. Man geht zu diesem Wettkampf und man gehört dahin. Man soll da stehen, weil man hat sich dafür qualifiziert, weil ich glaube, daher rührt, glaube ich, bei einigen Athleten manchmal so ein bisschen die Aufregung, Nervosität, weil man sich nicht so zu 100%ig sicher ist, gehöre ich jetzt gerade wirklich hin? Also sollte ich hier jetzt wirklich stehen? Aber ja, wenn du dich qualifiziert hast, dann gehörst du dahin, dann solltest du da stehen, dann ist das genau das, was du machen solltest. Da hast du zu sein, da gehörst du hin und da misst du dich jetzt einfach auf einem anderen Level mit anderen Athleten, als du das vielleicht sonst davor gemacht hast. Und das ist, finde ich, immer schon mal ein sehr wichtiges Mindset für mich persönlich, dieses, ich gehöre hin und ich habe hier jetzt auf der Bahn zu stehen. Und dann kommt es natürlich für mich auch immer noch so ein bisschen viel darauf an, wie ist denn die Situation vor Ort? Also was spielt da alles mit rein? Also klar, München war bei mir eine total wilde Nummer, gerade vor so einem Finale. Witzigerweise war aber vor dem Finale überhaupt keine Aufregung da, weil es ist ja bei dem Halbfinale so viel Blödsinn gelaufen, also mit Problemen mit dem Hamstring gehabt und die Situation auf dem Warm-Up-Track, da war so viel Scheiß, dass ich überhaupt keine Zeit dafür hatte und gar keine mentalen Kapazitäten mehr dafür hatte, um überhaupt nervös sein zu können und aufgeregt sein zu können. Plus, ich bin generell jetzt auch insgesamt nicht so der wahnsinnig nervöse Typ, war ich noch nie. Das einzige Mal, dass ich wirklich todesnervös war, war bei meiner theoretischen Führerscheinprüfung. Da war ich todesnervös, weil ich ja meinen Geburtstag damals gemacht habe. Das war nicht die beste Idee. Ich hatte richtig Schiss, mir den Geburtstag damit zu versauen. Da bin ich ultra nervös gewesen. Ansonsten ist das generell nicht so ein großes Thema für mich, weil wenn ich zu Wettkämpfen hinfahre und gerade auch bei den Meisterschaften, weiß ich, ich gehöre dahin, weil ich musste mich dafür qualifizieren, um überhaupt dabei sein zu dürfen.
Das ist aber mal eine Aussage, dass ein Europameisterschaftsfinale für dich mental nicht so herausfordernd war wie die theoretische Prüfung für den Führerschein.
Das ist völlig bekloppt, ne? Also München, wie gesagt, ich habe in München aber auch einfach nicht wirklich die Zeit gehabt, zwischen Halbfinale und Finale mir da überhaupt einen Kopf drum zu machen, weil es war so viel, es lief da gerade so viel, es war so verwirrend überhaupt und ich war mit einer Mission da und meine Mission war jetzt gar nicht, also ich muss offen und ehrlich sagen, meine Mission war eigentlich nicht der Europameistertitel, ne? Meine Mission war für mich persönlich in dem Moment, anständig und sauber zu laufen, weil dann wird's schnell. Also wir haben ja tatsächlich zwischen Halbfinale und Finale, um diesen Schmerz wegzubekommen, hat Lance ja wirklich 20 Minuten einfach nur Techniktraining mit mir gemacht. Ich habe zwischen Halbfinale und Finale nicht einmal im Startblock gesessen. Der hat 20 Minuten lang nur mit mir an der Technik gefeilt, mit mir nur über die Technik geredet und ich habe nur Technik-Input bekommen und bin in diesen Callroom damals reingegangen mit Knees to the front, bring the knees to the front, knees up front, knees up front. Das war alles, was in meinem Kopf die ganze Zeit ablief. Nichts anderes war da. Ich habe mich nur auf diesen Auftrag, sage ich jetzt mal, an der Stelle konzentriert, auf das, was ich da jetzt ausführen wollte. Und da war kein Platz für Nervosität in dem Moment. Ich hatte keine Zeit und keine Kapazität, um das Ganze zu überdenken. Ne? Nervosität kommt, finde ich, häufig, wenn man einfach zu viel Zeit hat im Hirn, um zu viele Dinge einfach zu überdenken und jetzt nicht mit einem klaren Auftrag oder mit einer klaren Aufgabe da ist. Wenn man aber halt an so einem Startblock hingeht und ne, seinen klaren Auftrag hat und sagt, hier, ne, das ist mein Auftrag für heute, ich muss gucken, dass ich die Knie vor meinem Körper behalte und nicht zu weit hinter den Körper komme, weil dann tut's weh und dann besteht die Möglichkeit, mich zu verletzen, dann hast du einfach nicht mehr so sehr die Kapazität dafür, um dich auf sowas zu konzentrieren. Ne? Und Berlin 2018 war eine andere Nummer. Da hatte ich keine Probleme. Da muss ich auch gestehen, Berlin 2018 bin ich ja damals mit ziemlich großer Klappe hingefahren. Ne? Ich habe ja im Vorfeld schon überall gesagt, ich will mit 2 Medaillen nach Hause fahren. Was mich damals geritten hat, sowas öffentlich zu sagen, weiß ich heute auch nicht mehr. Aber damals war ich einfach, wie sagt man, liebevoll über mich selbst. Da war ich noch jung, dumm und unerfahren. Und wusste besser. Rückblickend kann ich mir echt nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen und frag mich, Lückenkämper, was hat dich da geritten, solche Aussagen zu treffen? Aber ich war mir meiner Sache damals einfach echt unfassbar sicher. Ich habe ein richtig krasses Selbstbewusstsein zu dem Zeitpunkt gehabt.
Aber da würde mich interessieren, ist das einfach so, was du einfach schon mit in die Wiege gelegt bekommen hast? Oder hast du schon früh mit einer Mentaltrainerin oder einem Mentaltrainer, Sportpsychologen zusammengearbeitet?
Also vor 2018 war das wirklich einfach das, was ich mit in die Wiege gelegt bekommen habe. Man muss auch sagen, ne, ich habe ja auch durch meine Verletzungen im Nachgang, dann in den Jahren danach, auch so ein bisschen einfach mal einen Dämpfer vor den Latz geknallt bekommen. Das war auch gar nicht mal so schlecht, weil ich dadurch viel mehr zur Selbstreflexion auch einfach mal gezwungen war und mich viel mehr auf gewisse andere Dinge einfach mal besinnen musste. Von daher bin ich rückblickend, so hart wie es eigentlich auch ist oder so hart wie es vielleicht auch klingen kann, für gerade solche Verletzungsphasen, oder für diese Verletzungsphasen, auch wenn es in dem Moment ziemlich scheiße war, aber ich bin rückblickend dankbar dafür, weil es mich einfach extrem viel gelehrt hat und ich halt nicht mehr mit dieser übertriebenen Hau-drauf-Methode einfach da durchmarschiert bin. Auch wenn es funktioniert hat, ne? Also, hat ja geklappt. Aber das war tatsächlich damals einfach das, was mir in die Wiege gelegt worden ist. Ich bin aber tendenziell schon immer so unterwegs gewesen, dass ich mir schon immer gesagt habe, ich möchte mir realistische Ziele setzen. Und ich habe auch vor diesen Europameisterschaften 2018 zum Beispiel mir ganz genau angeschaut, wie ist die Entwicklung im Sprint, also im Frauensprint zu dem Zeitpunkt gewesen. Wer könnte denn da noch so in Frage kommen? Und habe halt feststellen dürfen, eine Medaille über 100 Meter ist jetzt nicht utopisch, sondern ist was, was definitiv machbar ist. Ne? Das war was Machbares, deswegen habe ich damals gesagt, ich will zwei Medaillen, ich will nicht nur die Staffelmedaille, sondern ich möchte auch noch eine Medaille im Einzel. 2022 habe ich mich das nicht getraut, weil 2022 sah die Welt schon wieder ganz anders aus. Wir hatten jetzt so viele oder wir haben aktuell generell so viele Sprinterinnen in Europa, die auch schon Zeiten unter 11 Sekunden laufen können, das schon gezeigt haben. Die Spitze ist wieder dichter und enger zusammengerückt. Von daher ist das da jetzt mittlerweile nicht mehr so, dass man da, ich glaube mal, mit solchen Aussagen einfach so vorne vorweg tritt, weil es einfach gar nicht mehr möglich ist, weil so viel mehr Athleten in diesen Ring da jetzt noch mit reingekommen sind, die da in Frage kommen können. Und ich meine, ich bin in München überhaupt nicht als Favoritin damals an den Start gegangen, in keinster Weise. Also es wurde so ein bisschen gemunkelt, wenn ich Glück habe, könnte ich vielleicht eine Medaille abgreifen, aber dass ich das Ding gewinne, das stand eigentlich für jeden außer Frage. Also meinte jeder, das wird nix, ja. Entschuldigung.
Dankeschön.
Das wird nix. Ich habe es ja vorher, ich hätte es auch nicht wirklich für möglich gehalten, ne? Muss ich ja auch sagen. Also immer noch so ein bisschen alles auch mit situationsabhängig, aber ja.
Bilde ja. Aber arbeitest du mittlerweile mit einer Mentaltrainerin oder Mentaltrainer zusammen?
Teilweise ja. Also es ist immer, kommt auch immer so ein Stück weit darauf an, wie fühle ich mich gerade aktuell, habe ich das Bedürfnis danach, wenn ich Unterstützung brauche, dann oder ich das Gefühl habe, ich brauche Unterstützung, dann hole ich mir die auf jeden Fall.
Weil du hast es ja auch eben angesprochen, du hattest da vor dem Europameisterschaftsfinale in München überhaupt nicht die Kapazitäten, um da irgendwelche Gedankenspiralen zu kommen. Aber das ist, glaube ich, bei vielen dann auch häufig so die Schwierigkeit. Man hat plötzlich Kapazitäten und dann malt man sich aus, was wäre, wenn. Und dann ist man nicht mehr fokussiert, ist nicht mehr im Moment, in dem Moment, wo man eigentlich sein sollte, sondern ist gedanklich schon irgendwo in der Zukunft und dann wird vielleicht, wenn die Stresshormone ausgeschüttet, der Puls steigt und sowas. Und ist tatsächlich auch was man trainieren muss, dass man nicht in diese Falle tappt.
Absolut. Und ich muss auch einfach mit dazu sagen, ob er sich darüber bewusst ist oder nicht, aber mein Coach ist auch echt ein verdammt guter Mentaltrainer, ob er das nun will oder nicht. Aber alleine, dass er das geschafft hat, mich aus diesem Wirbel, aus diesem Loch, in das ich da wirklich nach dem Halbfinale kurzzeitig reingefallen bin, das musst du auch erstmal schaffen, mich da wieder rauszuholen, genau zu wissen und das Gespür dafür zu haben, wie habe ich denn jetzt meinen Athleten in dieser Situation halt auch einfach anzupacken. Ich sag heute noch, also ich meine, die Leute, die mit im Zelt waren, die mitbekommen haben, wie Lance in dem Moment mit mir geredet hat, denen ist allen ist die Kinder runtergefallen. Ich glaube, unser einer Physio, der Peter, der wäre am liebsten über die Bank gesprungen und hätte sich Lance direkt einmal am Schlawittchen gepackt und hätte sich den gerne mal zur Brust genommen. Weil das war kein freundlicher Umgangston in dem Moment, das war nicht einfühlsam. Aber es war das, was ich brauchte, weil es hat mich aus diesem Strudel rausgeholt in dem Moment. Und Lance wusste das aber, weil er mich kennt, weil er viel Zeit mit mir verbringt. Und ich finde, das macht auch einfach wirklich einen unfassbar guten Trainer aus, halt, ne? Zu wissen, wann braucht mein Athlet einen Trainer, der einfühlsam auf ihn eingeht? Wann braucht er einen Trainer, der ihn halt auch einfach mal die Fakten knallhart und so richtig deutsch um die Ohren haut, ne? Ja. Weil das ist ja wirklich dieses, also extrem, gerade heraus von der Brust, also vor der Brust vorweg, das ist ja sowas super Deutsches eigentlich. Deswegen komme ich aber mit Lance so gut klar, weil der so unfassbar direkt ist. Und das war in dem Moment, der hat mir das, also verbal die Leviten gelesen, aber so richtig. Und das war aber genau das, was ich in dem Moment gebraucht habe. Und kein anderer Trainer hätte, glaube ich, in dieser Situation so mit mir umgehen können. Niemand vom deutschen Team hätte so mit mir umgehen können, weil sich das keiner getraut hätte. Mein Trainer, der mich aber einfach viel besser kennt, als die anderen das auch einfach können, der hat gespürt, was ich da gerade brauche und wie er einfach am besten mit mir umzugehen hat. Und Lance ist wirklich, auch was sowas betrifft, herausragend gut. Und gerade auch dieses Mindset, über das wir vorhin gesprochen haben, so wie geht man in diesen ersten Wettkampf rein, ne? Das ist was, das predigt Lenzi uns in jedem Mittwochsmeeting. Wir haben ja mittwochs immer unsere kleine Meetingrunde, die hatten wir auch heute wieder, wo wir über alles Mögliche reden. Wir haben natürlich auch heute über den Wettkampf geredet. Wir haben auch zum Hinterhin noch mal ein bisschen über Sprinttechnik diskutiert und uns ein paar Videos dazu angeguckt von Läufen, die wir diese Woche hatten, wie das Ganze technisch dann halt auch ausgesehen hat und sind so ein paar Positionen durchgegangen. Aber er hat auch noch mal über die Situation erster Wettkampf mit uns geredet und hat halt auch gesagt, hey, ihr habt alle gut trainiert, ihr seid alle fit. Also quasi alles, was ich hier gerade eben noch mal runtergebetet habe, wurde mir heute schon einmal vorgebetet. Also, und das ist, glaube ich, auch was unfassbar wichtig ist, einfach einen tollen Trainer an seiner Seite stehen zu haben, der seine Athleten kennt und der ganz genau weiß, wie er seine Athleten auch an der Stelle vielleicht mal ein bisschen runterfahren kann, der aber auch weiß, wann er seinen Athleten einfach mal nochmal in den Hintern treten muss.
Ja, ja.
Gehört auch mal dazu.
Und gerade dann auch in so einer Hochstresssituation, die man ja auch nicht irgendwie üben kann. Also da gibt es ja keine Trainingseinheit dafür. Ja. Du kannst Techniktraining für die 100 Meter machen, du kannst die Tempoläufe machen, aber diesen Stress, den man vor solchen Finalläufen hat, den kann man nicht simulieren. Und dann zum einen die Athletin, den Athleten noch zu erreichen, selbst auch die Nerven zu bewahren, dann das Richtige im richtigen Ton zu sagen. Also das ist, glaube ich, auch was dann Trainerinnen und Trainer auszeichnet. Also deswegen
absolut.
Also super, super spannend. Dann ein Punkt, der auch sehr häufig in den Fragen der Hörerinnen und Hörer aufgetaucht ist, ist das Thema Spikes. Du hast es eben angesprochen, die Entwicklung im Sprint, insbesondere im Frauensprint in den letzten Jahren, war ja schon enorm. Was auch enorm war, war die Entwicklung der Spikes, der Sprint-Spikes in den letzten Jahren. Zum einen, wie ist so deine Sicht auf, ich sag jetzt mal so, die Super-Spikes, die mittlerweile auf den Markt gekommen sind? Und wie nutzt du die im Training oder vielleicht auch im Wettkampf?
Ja, also ich musste lachen bei dieser Thematik, weil ich mich letztes Jahr, als es um das Thema ging, warum es so viele Verletzungen gibt, ich mich nämlich genau auch auf die Schuhe, einfach auf diese ganzen Carbon-Schuhe oder auch die Superspikes an der Stelle bezogen habe, wo ich Nachrichten bekommen habe, was ich mir denn rausnehmen würde, sowas beurteilt zu können, ob ich jetzt auch eine Schuhexpertin werde. Das war der totale Wahnsinn, wo ich mir gedacht habe, nee, aber ich nutze die Dinger regelmäßig und ich kriege es von allen Seiten mit, von den Athleten, von den Trainern die Gespräche dazu, von meinem Trainer die Gedanken dazu. Also erstmal sei gesagt, Superspikes oder hin oder her, ne, das hört sich im ersten Moment so geil an, Superspikes, die Dinger laufen trotzdem nicht von alleine. Tut mir leid, wenn ich da jetzt irgendjemandem die Illusion raube, aber ich habe noch keinen Knopf an meinen Spikes gefunden, dass die von alleine den Knopf machen. Machen sie nicht, muss ich trotzdem selber machen. Aber wenn man diese Schuhe lernt, anständig zu laufen, weil das sind, also die Superspikes, ja, die können dir was wiedergeben, die können dir Energie wiedergeben, aber die können dir die Energie auch in die falsche Richtung wiedergeben und in die falsche Richtung um die Ohren hauen. Und das ist was für mich, wenn es um diese Thematik Superspikes geht, manchmal so ein bisschen zu sehr unter den Tisch gekehrt wird. Das hört sich immer alles nur so toll an und als würden diese Dinger halt quasi mehr oder weniger von alleine laufen. Das tun sie aber halt definitiv nicht. Man muss lernen, solche Spikes anständig zu laufen und halt auch für sich nutzen zu können. Ansonsten bringt einem das Ganze auch nicht, weil wenn ich so einen, sagen wir jetzt von Adidas, aktuell ist das der Prime SB2, wenn ich den laufe, aber ich treffe den nicht richtig, also weil ich treffe mich nicht richtig unter meinem Körperschwerpunkt, da kriege ich diesen Federungseffekt jedes Mal in die falsche Richtung. Das knallt völlig auf den kompletten Apparat. Also ich meine, ne, sich nicht anständig unter dem Körper zu treffen, ist eh schon nicht geil für den Körper. Das geht eh auf die Gelenke, auf die Bänder, auf die Sehnen. Aber das in so einem Superspike ist halt noch mal einen kleinen Tacken extremer, was man da einfach auch nicht vergessen darf. Natürlich hat man aber halt dafür, wenn man sich anständig trifft mit so einem Schuh, auch noch mal einen besseren Energie-Return. Und ne, kann diese Energie halt auch besser in die richtige Richtung benutzen. Das steht völlig außer Frage. Aber die Schuhe sind unfassbar, ich sage mal, die sind sehr, sehr aggressiv. Die sind extrem aggressiv, auch für den Körper einfach, für die Füße in dem Moment. Ich kann aktuell oder ich laufe aktuell den richtigen Sprintspike von Adidas nur zweimal die Woche. In den anderen Einheiten laufe ich einen anderen Bouncer von Adidas, der aber nicht so aggressiv ist. Also ich laufe nur als Beispiel an der Stelle in Startblock-Einheiten, alles, was mit Beschleunigung zu tun hat, da versuche ich den Prime SP2 zu laufen, diesen Superspike von Adidas. Und in den anderen Einheiten, in Tempolauf-Einheiten, laufe ich den Ambition, der tatsächlich eher auf den 400 oder 800 Metern gerannt wird, weil der einfach viel weicher ist. Der Prime Speed 2 hat halt so eine super steife, harte Platte. Und gerade bei den Tempoläufen, wenn hinten raus die Ermüdung kommt, dann brauchen wir uns nichts vormachen. Da triffst du dich nicht immer optimal. Da wirst du auch nicht mehr immer den optimalen Fußaufsatz haben, sondern es wird auch mal kommen oder vorkommen, dass deine Ferse hinten aufsetzt. Durch diese steife Platte ist das eine unfassbar ekelhafte Belastung für deine Achillessehne. Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, woher diese ganzen Achillessehnen-Problematiken halt kommen. Für mich sind das wirklich Spikes, die dosiert eingesetzt werden müssen. Also musste ich auch erst lernen, weil ich bin tatsächlich, als die Schuhe rauskamen, auch nur noch diese Schuhe gelaufen und habe mich dann gefragt, warum meine Waden immer so fest sind oder warum vielleicht doch mal irgendwie meine Achillessehne ein bisschen reagiert. Aber klar, wenn die Wade unfassbar fest ist, dann zerrt die auch irgendwann mal an der Achillessehne. Und von daher, ich bin zwiegespalten. Also ich liebe die Schuhe total, ich laufe total gerne mit denen, aber ich weiß mittlerweile, dass ich die nicht zu häufig laufen kann. Und ich bin die jetzt diese Woche halt auch nur einmal gelaufen. Also die Tempoläufe, die ich mit Becky gemacht habe am Dienstag, die bin ich im Bischen gerannt. Die bin ich in einem Schuh gelaufen, der eigentlich jetzt nicht unbedingt für Kurzsprint entwickelt wurde. Aber der ist halt einfach nicht so aggressiv und ist im Training dann für meine Füße einfach bedeutend netter an der Stelle. Und seitdem habe ich halt auch keine Probleme mehr mit ultrafesten Waden oder mit einer Achillessehne, die mir irgendwie schmerzt oder mir unangenehm ist. Einfach, weil ich da ein bisschen mehr Entspannung dadurch in das ganze System halt reinbringen kann. Ich glaube, ich meine, solche Schuhe haben ja sämtliche Hersteller, ne? Also das geht ja durch die Bank weg. Da hat ja jeder Hersteller seine unterschiedlichen Modelle. Ich kenne mich halt nur bei den anderen Schuhartikelhersteller einfach dazu nicht aus, aber es wäre vielleicht mal, wenn man hauptsächlich in so einem Superspike selber trainiert und man hat Probleme mit den Waden, mit den Achillessehnen, ist es vielleicht mal eine Überlegung wert, für gewisse Einheiten einen Spike zu nehmen, der nicht ganz so arg hart ist, der nicht ganz so aggressiv ist. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man dann runtergeht auf einen 400-800 Meter Spike, sondern die meisten Hersteller haben ja auch immer noch die Spikes, die sie davor hatten, die Sprint-Spikes, die sind ja auch schon wieder eine ganze Ecke weicher. Ne? Also man kann ja auch die Modelle nach wie vor erwerben und nach wie vor gut laufen.
Also du hast angesprochen, du hast dann für viele Einheiten den 400-800 Meter Schuh von Adidas. Wie lange nutzt du die Schuhe? Nutzt du Spikes eine ganze Saison? Das war nämlich tatsächlich noch eine Frage. Oder sind es kürzere Zeiträume oder längere Zeiträume?
Also ich nutze die tatsächlich so ziemlich eine ganze Saison. Aber jetzt muss man halt auch sagen, es ist bei mir natürlich auch nochmal ein bisschen eine andere Situation oder halt es ist eine sehr privilegierte Situation, weil sobald der neue Farbweg rauskommt von dem Schuh, wird natürlich auch von mir erwartet, dass ich bei den Meisterschaften im aktuellsten Farbweg auftrete und dadurch kriege ich halt, also ich laufe jetzt den weißen Spike, sage ich jetzt mal aktuell, das ist der aktuelle Farbweg. Den laufe ich jetzt so lange, bis der neue Farbweg kommt. Der neue Farbweg kommt zu den Olympischen Spielen kurz davor.
Okay.
Das heißt, bei den Olympischen Spielen werde ich mit anderen Spikes laufen. Ist an sich das gleiche Modell, aber halt ein anderer Farbweg. Genau, aber an sich, bei mir halten die Spikes eigentlich im Normalfall eine Saison gut durch. Bei den Männern ist es teilweise ein bisschen anders, weil die aber halt auch ganz andere Kräfte dadurch hämmern, als ich das je könnte, ne? Also ich meine, was ich da an Kräften in den Boden jage, ist schon extrem. Aber was unsere Männer da teilweise für Kräfte in den Boden jagen, ist ja auch nochmal wieder eine ganz andere Nummer. Und dadurch ist das Material dann halt auch einfach schneller verschlissen, als das jetzt zum Beispiel bei einer Frau halt einfach der Fall ist. Also das ist immer was man da mit in Berücksichtigung ziehen muss. Das Einzige, was ich höchstens mitbekommen habe, ist teilweise tatsächlich, weil Nike hat ja in ihrem Superspike da wie so ein Luftpolster vorne drin.
Ja.
Und ich habe tatsächlich aber auch nur bei Männern mitbekommen, dass die durch diese extremen Kräfte, die halt teilweise drauf haben, dieses Luftpolster teilweise mal gerissen ist oder also gerissen, aufgeplatzt, wie auch immer. Dass sowas vorkommt, habe ich tatsächlich schon ein paar Mal häufiger mitbekommen, aber wirklich immer nur bei Männern. Ich habe noch keine Frau getroffen, die das geschafft hat, dass das Ding gerissen ist, aber Männer hauen halt da auch noch mal ganz andere Kräfte durch diesen Schuh halt durch, aber bei mir behalten sie tatsächlich im Schnitt eigentlich eine Saison.
Kann man die Nägel tauschen, also die Dornen, die reinkommen? Ja.
Ja.
Das ist
Das war ja was Adidas bei dem Prime SP, den sie so normal hatten, ja ganz lange nicht hatten. Die waren ja fix integriert in dem Schuh.
Ja.
Und da gab es eigentlich in jeder Runde, die wir mit den Schuhentwicklern hatten, von uns immer das Feedback, wir wollen in der Lage dazu sein, selber unsere Spikes da reindrehen zu können. Macht aber einen Unterschied im Gewicht von dem Schuh, ne? Weil diese integrierten Nägel, da können sie natürlich den ganzen Schuh noch mal viel leichter machen. Wenn sie aber die ganzen Gewinde allein schon von diesen Nägeln halt mit haben, hat der Schuh halt ein anderes Gewicht. Das war oftmals so ein Punkt, über den wir uns dann halt gestritten haben. Ja, aber ne, über was reden wir da? Das sind ja nur ein paar Gramm. Also es ist jetzt ja nicht, als würde der Schuh dadurch ein Kilo schwerer werden, wenn wir Nägel kriegen, die wir selber reindrehen können. Aber der Prime SP 2 zum Beispiel oder die Schuhe haben eigentlich alle mittlerweile wieder Nägel, die selbst eingedreht werden können.
Was für Schuhe nutzt du darüber hinaus sonst noch so im Training? Weil wir hatten zum Beispiel noch so neben den normalen Einlaufschuhen so ein Zwischending. Das war ein sehr, sehr leichter Schuh ohne Spikes, aber mit einer doch sehr griffigen Platte, um, ich sag mal, nicht ganz so schnelle Läufe zu machen, aber trotzdem einen sehr, sehr leichten Schuh an den Füßen zu haben.
Ja, also im Wintertraining habe ich tatsächlich immer einen Schuh gehabt, mit dem ich mich so an sich aufgewärmt habe, mit dem ich mein Warm-up gemacht habe. Und wenn wir dann schnellere Läufer hatten, die aber jetzt noch lange nicht in Spikes waren, aber einfach ein bisschen zügiger waren, dann bin ich auf einen Schuh umgestiegen, der weniger Schaum hat, der nicht ganz so weich ist, der einfach ein bisschen härter ist. Und das habe ich allerdings mittlerweile nicht mehr oder das mache ich aktuell nicht mehr, sondern ich bin komplett auf diesen härteren Schuh umgestiegen tatsächlich und mache mein komplettes Warm-up, bis ich die Spikes anziehe, in einen und demselben Schuh. Das ist aktuell bei mir der Adizero RC 5. Genau.
Wie viele Schuhe hast du insgesamt so?
Zu viele. Wirklich, wirklich zu viele. Und vor allem, weil manchmal ja halt auch Schuhe zugeschickt werden, die man vielleicht gar nicht selber sich sonst geholt hätte oder die man gar nicht selber rennt. Die versuche ich dann allerdings immer direkt weiter zu verschenken an Leute, die diesen Schuh auch tatsächlich laufen. Aber wie viele Schuhe ich habe, es ist... Ich mag Schuhe halt auch, macht das Ganze jetzt nicht unbedingt leichter. Aber Turnschuhe laufe ich tatsächlich schneller durch als die Spikes.
Okay, aktuell. Ja, krass. Ja. Also du bist auch Sneaker-Fan.
Ja, schon.
Also sammelst du, also bei Adidas gibt es ja auch jede Menge Sondereditionen und sowas. Also, das ist ja auch was, wo man sehr viel Zeit und ja auch zum Teil Geld mit...
Geld lassen kann, ja, definitiv.
Ja, ja.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich bewusst sammeln. Aber ich
plötzlich ist da ein neues Paar.
Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber hin und wieder habe ich da vielleicht mal so die ein oder andere Special Edition bei mir zu Hause stehen, die ich vielleicht auch noch nicht an meinen Füßen hatte und die immer noch im Karton original verpackt sind. Es ist mir auch nur leicht unangenehm, das zuzugeben, aber so das ein oder andere Paar gibt es dazu vielleicht. Die waren einfach zu schön, um sie anzuziehen. Ich hatte Angst, dass sie dreckig werden.
Kann ich aber sehr, sehr gut nachvollziehen. Und es gibt ja Gott einige, die wirklich, ja, es gibt ja viele, die Sneakerheads sind. Kai Pflaume hat sich ja irgendwie in so Foren rumgetrieben, und weil er die neuesten Sneaker gesucht hat. Und da hat er ja auch da den Namen Ehrenpflaume bekommen für seinen YouTube-Kanal, weil er sich offensichtlich da, was Sneaker angeht, so extrem gut auskennt. Also von daher.
Ganz so krass bin ich aber nicht, ne? Also das muss ich schon sagen. Also es sind ein paar, aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich den ganzen Dachboden vollstehen. Okay. Aber.
Der ist ein oder andere.
So drei Viertel. Nein, Spaß, weil so viele sind es bei Weitem nicht. Also, aber so ein paar Schuhe habe ich da vielleicht stehen.
Dann kommen wir aber jetzt zum letzten Themenpunkt, den ich mir rausgesucht hatte unter den Hörerfragen. Ja. Und da geht es um das große Thema Ernährung. Ist ja auch immer ein allumfassendes und auch spannendes Thema. Und da gab es zum einen so allgemeine Fragen, wie ernährst du dich? Ist auch mal eine Pizza drin oder hast du einen strikten Ernährungsplan? Und auch so zum Thema Nahrungsergänzungsmittel, nutzt du da welche? Und wenn ja, was sind so deine wichtigsten?
Ja, Nahrungsergänzungsmittel können wir direkt mit anfangen. Das Einzige, was ich nutze, sind Elektrolyte in meinem Wasser. Einfach, weil gerade hier in den USA das Wasser zu Tode gefiltert ist und da absolut nichts drin ist. Und wenn ich mir hier im Training dann da eine Wasserflasche nach der nächsten reinkippe, spüle ich eigentlich nur alles raus, was irgendwie in meinem Körper drin ist. Und dann hast du halt die Gefahr, dass du dich verletzt, dass du Krämpfe bekommst etc. pp. Einfach, weil in dem Wasser hier nichts drin ist. Deswegen brauche ich hier immer definitiv Elektrolyte. Das ist so das Einzige, was es bei mir halt tatsächlich immer halt standardmäßig gibt, was ich halt da habe, was ich nutze. Elektrolyte im Wasser sind auch unterschiedliche Hersteller in Deutschland. Nutze ich meistens Elektrolyte von, also es ist jetzt hier, das ist keine bezahlte Werbung an der Stelle, aber ich weiß, dass die Nachfragen wahrscheinlich kommen werden. In Deutschland nutze ich tatsächlich meistens Elektrolyte von Powerbar. Die gibt's in solchen, also ich meine, dir kann ich es jetzt gerade hier ja mal zeigen, ne? Das ja, sind solche Röhrchen. Ja. Einfach diese auflöslichen Tabletten sind das. Die sind auch auf der Kölner Liste halt mit drauf. Mit denen fahre ich ganz gut. Und dann ist hier drüben das, was tatsächlich auch immer geprüft und getestet ist, ist Liquid IV. Das ist dann das, was es hier drüben da teilweise gibt, wenn ich halt vergesse, mir genug von den anderen, die ich in Deutschland bekomme, halt mitzunehmen. Das ist aber so das Einzige, was es bei mir tatsächlich gibt und was ich tatsächlich nehme. Ansonsten esse ich halt. Nächste, das hört sich, ansonsten esse ich halt. Guilty Pleasure für mich hier drüben, können wir direkt mit anfangen, weil die Frage nach der Pizza kam.
Ja.
Es gibt hier in meiner unmittelbaren Nähe, also ich fahre da 15 Minuten hin, einen richtig genialen kleinen Italiener mitten im Nirgendwo. In diesem Ort gibt es eigentlich nichts, außer diesen kleinen Italiener. Und die machen eine unfassbar genial geile Käsekalzone. Und das ist so ein bisschen mein Guilty Pleasure. Das ist ein bisschen auch mein Soul Food halt einfach an der Stelle. Weil das halt einfach mit wirklich gutem Käse gemacht ist. Alles frisch zubereitet, frischer Knoblauch mit dabei. Ich bin, mit Vampiren werde ich nie ein Problem haben, weil ich liebe Knoblauch. Aber genau, ich habe tatsächlich auch meine Ernährungsberaterin, die Nani, als sie mich hier besucht hatte, Florida, bin ich da auch einmal mit ihr hingefahren und habe ihr meine Käsekalzone gezeigt. Wo sie festgestellt hat, es ist jetzt halt auch nicht wirklich, dass das kompletter Müll ist, sondern es ist halt einfach die absolute Käsebombe. Aber das gönne ich mir schon hin und wieder. Es ist jetzt aber nicht, dass ich da sage, ich fahre da einmal die Woche hin und hole mir das.
Ja. Ne?
Also so läuft das Ganze dann jetzt auch nicht. Aber hin und wieder mal so eine Käsekalzone ist schon was Feines.
Muss schon drin sein.
Macht mich auch einfach glücklich. Und ich muss auch tatsächlich sagen, oder wir hatten das mal eine Weile, ich habe eine ganze Weile meine Erholung und meine Regeneration mit einem Uhr getrackt, mit diesem Armband, mit diesem Fitness-Tracker. Ja. Und die sind tatsächlich auch relativ genau, also zumindest war das bei mir so, dass ich das so empfunden habe, dass das für mich immer sehr genau gewesen ist. Und ich bin letztes Jahr zu dieser Zeit tatsächlich mal eine ganze Weile nicht mehr in den grünen Bereich der Erholung gekommen. Egal, was ich gemacht habe, egal, wie gut ich gegessen habe, wie gut ich geschlafen habe, ich bin nicht mehr in den grünen Bereich der Erholung reingekommen. Und dann habe ich irgendwann mir gedacht, scheiß drauf, heute gönnst du dir jetzt einfach mal wieder, weil du es ewig nicht mehr hattest, so eine Käsekalzone. Habe diese Käsekalzone gegessen, am nächsten Tag war ich bei 97% Erholung. Und ich habe gedacht, okay, krass. Und dann hatten wir das nochmal wieder so eine Phase, dann bin ich nochmal wieder losgefahren, habe mir diese blöde Käsekalzone geholt und pupp, war ich wieder im grünen Bereich und wieder bei irgendwie 97% oder 96%. Und dann habe ich direkt der Nani mal geschrieben, habe gesagt, Nani, sag mal, gibt's eigentlich Studien dazu, wie sich Soul Food auf die Erholung auch einfach auswirken kann, ne? Weil Essen, was dich glücklich macht, das hat halt auch einfach einen Einfluss auf dich. Deswegen, ich bin absolut dafür, sich auch einfach hin und wieder mal was zu gönnen, weil am Ende ist man auch einfach nur ein Mensch. Ansonsten ist bei mir ernährungstechnisch tatsächlich das Stichwort basische Ernährung. Das heißt, an Trainingstagen versuche ich auf Produkte zu verzichten, die meinem Körper jetzt nicht dabei helfen, Säure abzubauen, sondern den Körper tendenziell eher noch mit übersäuern oder die einfach generell als sauer gelten. Dazu zählt zum Beispiel aber halt auch sowas wie Weizen, dazu zählen tierische Produkte. Das heißt jetzt nicht, dass ich gar kein Fleisch esse oder gar keinen Käse esse, aber halt an 4 Tagen in der Woche versuche ich auf sowas zu verzichten. An den anderen 3 Tagen esse ich halbwegs normal, also zumindest für den Otto-Normalverbraucher würde ich das, glaube ich, als halbwegs normal bezeichnen. Auf industriell verarbeiteten Zucker versuche ich tatsächlich generell, soweit es geht, irgendwie zu verzichten. Ist aber auch jetzt nichts, wo ich sage, boah, das vermisse ich richtig krass, weil süße Sachen kannst du dir ja auch anderweitig holen. Ne? Also alles, was irgendwie süß ist, kannst du dir halt auch über Fruchtzucker holen. Dann isst du halt mal einfach ein bisschen Wassermelone. Ne? Hast du, wenn du eine gute Wassermelone erwischt, hast du da auch was schön Süßes, hast aber halt nicht, ne, die Schokolade in dich reingestopft und damit den kompletten industriellen Zucker. Und ich will auch an der Stelle gar nicht jetzt Zucker als solchen halt komplett verteufeln. Es kommt halt natürlich auch immer, die Menge macht das Gift, ne, an der Stelle. Und ansonsten ist es aber tatsächlich relativ simpel. Also Stichwort basische Ernährung.
Aber so nochmal kurz zu diesem Thema Zucker. Wenn man da kein Auge drauf hat, kann das halt sehr, sehr schnell gehen, dass da die Menge in die Höhe schießt. Also Softdrinks und viele Lebensmittel, wo Zucker wirklich auch enormen Anteil hat, wo man das auf den ersten Blick gar nicht so denkt. Deswegen, auch wenn man das jetzt nicht so verteufelt, allein schon, wenn man das im Blick hat und ein Verständnis dafür erlangt, wie viel Zucker drin ist und das dann so ein bisschen kontrolliert, kann man ja schon sehr, sehr viel
machen. Ja, ich würd auch generell jedem eigentlich einfach mal empfehlen, wenn ihr das nächste Mal einkaufen geht, einfach nur mal aus Spaß, nachdem ihr euren normalen Standard-Einkauf gemacht habt, schaut mal auf die Rückseite.
Ja.
Schaut mal auf die Rückseite und fangt dann mal an zu lesen, wo tatsächlich am Ende überall Zucker drin ist. Da ist mir nämlich in der Anfangszeit, als ich angefangen habe, damals mit der Nani zusammenzuarbeiten, da ist mir die Kinnlade runtergefallen und ich dachte, ich werde nicht mehr. Weil in so vielen Produkten, wo ich auch teilweise nicht wirklich erwartet habe, dass da Zucker drin ist, teilweise Tonnen an Zucker drin waren oder, also mein, hier drüben ist es ja noch mal viel schlimmer. Hier drüben ist es ja, da haben die sich ja einen Sport draus gemacht. Hier ist ja überall Zucker drin. Hab tatsächlich gerade eben, weil du den Softdrink angesprochen hast, ich war ja noch einkaufen, bevor wir hier losgelegt haben und stand tatsächlich in dem Softdrink-Gang, weil ich mir da so Mais-Tortilla-Chips mitgenommen habe, die einfach nur gesalzen sind, wo jetzt nicht großartig irgendwie was anderes dran ist. Und auf der anderen Seite sind halt direkt die von diesen Mais-Tortilla-Chips die ganzen Softdrinks.
Ja.
Und dann stand ich da, hab gedacht, Mensch, so ein Ginger Ale wäre schon mal wieder nett. Aber ich bin ohne nach Hause gefahren, weil ich mir gesagt habe, ich kann halt auch einfach nach wie vor, ne, hier habe ich mein dezent kleinen Becher, wie du siehst. Da ist so ein gehypter Becher hier drüben. Aber der bringt mich einfach dazu, da passen fast 2 Liter rein und das bringt mich dazu, über den Tag verteilt, definitiv genug zu trinken, wenn ich diesen Becher halt ausgetrunken habe, dass ich halt zusätzlich zum Training auch nicht vergesse zu trinken. Und da mische ich mir halt einfach ganz, ganz simpel eine Menge Wasser mit einem ganz kleinen bisschen Orangensaft, weil damit habe ich auch ein bisschen Geschmack, damit habe ich auch ein bisschen Zucker drin, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass in dem Orangensaft hier auch nochmal wieder ein bisschen Zucker drin ist, auch wenn draufsteht No Added Sugar, aber wer weiß, was sie dafür sonst reingeschmissen haben. Aber kann man ja auch alles anders machen, ne? Geht ja auch alles in harmloser als mit diesem richtigen Zuckerbrot.
Definitiv. Und deswegen musste ich das auch noch mal kurz anschneiden, weil irgendwann, wir hatten bei uns, ist es mir mal aufgefallen, ich sollte mal Babybrei kaufen, als wir unsere erste Tochter bekommen hatten. Und ich da auch noch nicht so in der Materie drin war. Und dann hatte ich irgendwie so einen guten Nachtbrei von einer großen deutschen Marke gekauft und habe mich schon gewundert, warum unsere Tochter so extrem darauf abgefahren ist und warum das Zeug auch wie Tapetenkleister irgendwie war. Und dann habe ich dann mal auf die Verpackung geschaut und dann bestand dieser Babybrei aus 47% Zucker, 47 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Also es war eine reine Süßigkeit und das war so ein Schlüsselmoment tatsächlich, nachdem ich mir solche Sachen immer angeguckt habe, weil natürlich geworben wird mit das Beste für ihr Kind. Aber dass man den im Prinzip da Würfelzucker in den Mund schiebt, wird irgendwie verschwiegen. Aber deswegen war es für mich einfach nochmal wichtig, das jetzt nochmal zumindest so ein Stück weit anzureißen.
Absolut.
Mit dem Blick auf die Uhr unserer Aufnahme werde ich jetzt doch noch, ich hatte noch 1-2 Fragen im Petto, die nehme ich jetzt aber raus. Ich drücke dir jetzt an dieser Stelle erstmal ganz fest die Daumen für den Saisoneinstieg. Wenn die Folge online geht, bist du schon gelaufen. Dennoch viel Erfolg am Wochenende. Und dann freue ich mich auf eine weitere Folge von unserer Serie in diesem Jahr in so vielleicht 4 bis 6 Wochen.
Ja, sehr gerne.
Und das war es dann auch schon wieder mit der neuesten Folge des Mein Athlet Leichtathletik Podcasts. Gina ist in Gainesville übrigens mit starken 11,22 Sekunden in die Saison eingestiegen. Und somit kann man sagen, dass ihr Saisoneinstieg definitiv geglückt ist. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr auch die nächsten Teile unserer Serie nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast und bewertet ihn bei Apple Podcasts oder Spotify. So helft ihr auch anderen, den Mein Athlet Podcast zu finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.